The Zone Podcast. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, es ist der 27. September 2022, also für euch. Bei uns ist es Sonntagabend, wir könnten auch sagen Sonntagnacht, es ist sogar tief in der Nacht. Es ist 0.04 Uhr, es ist sozusagen Montagmorgen und hier ist euer Lieblings-Sex-Podcast, spitz wie ein Pfeil, stumpf wie ein Board mit eurem Experten Robby Marjanović. Es war ein langes Darts-Wochenende. Es ist natürlich Folge Nummer 118 von Game On, dem The Zone Podcast. Und wir funken uns hier zusammen, nachdem die Belgian Darts Open 2022 soeben zu Ende gespielt worden sind. Es gab ein überraschendes Finale zwischen Andrew Gilding und Dave Chisnell. Das erste European Tour Finale für Andrew Gilding. Es war am Ende der 16. PDC-Sieg für Dave Chisnell, wenn ich das richtig erinnere. Und er hat vor allem zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Turnier gewonnen. Also großer Erfolg für Chizzy. Ich grüße dich, mein lieber Robby. Bist du auch so ein bisschen geschafft, so wie ich?
Ich grüße dich. Ja, ich bin ziemlich gerädert, muss ich ehrlich zugeben. Und genauso wie mich dieser Tag oder diese drei Tage jetzt gerädert haben, rädert mich immer wieder die Frage bei der 118. Wir sind ja in der Folge 118. Ich bin immer wieder seit Jahren schon auf der Suche nach dem optimalen Weg, ob ich über die Triple 20 oder die Triple 18 beginne. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, aber sollte da irgendjemand mal einen guten Tipp haben, was die bessere Lösung ist, immer her damit.
Aber warum nicht die Triple 20? Du bist doch einer derjenigen, die sagen, Triple 20 ist das klar favorisierte, das meist angespielte Feld auf dem Board. Dann hast du 58 ja. Rest, dann spielst du 18 für Tops. Mach's doch einfach.
Ja, wenn du die Single 20 triffst, dann hast du ja nur noch zwei Möglichkeiten. Triple 16 für Bullseye oder eben nochmal Triple 20 für Doppel 19. Doppel 19 spielst du einfach nicht gerne. Triffst du die Single 18 bei 118, hast du schön zwei Darts auf dein Lieblingsfeld quasi, Triple 20, Doppel 20. Es hängt immer davon ab, wie gut du dich fühlst mit dem ersten oder mit dem zweiten Dart. Ja. Das ist das, ja. Aber das ist dann schon wieder tiefere Mathematik und geht schon so ein bisschen extrem in die Tiefe,
ja. Ja, aber ich habe heute noch, das ist so, manchmal hat man dann das Gefühl, man muss jetzt auch wirklich antworten. Da war auf Twitter auf einmal diese Diskussion, warum spielen die eigentlich bei 116 die Triple 19? Warum spielen sie nicht safe die Triple 20? Da sagst du, wie safe die Triple 20? Muss ja auch ein Triple treffen. Ne? Ja, aber das ist doch der übliche Weg. Nein, ist es nicht. Es gibt zwei Wege. Nee.
Genau. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, worum es da ging, ganz klar, um Gaga wahrscheinlich, um die 116. Aber wenn du einfach Tops lieber spielst in dem Moment, dann ist die Triple 9, also der Weg über die 19 eigentlich richtig gut. Und die meisten sind ja richtig gute Switcher und richtig gute Spieler auf der 19 und trauen sich das zu. Deswegen gibt ja auch die Frage, warum andere nicht die Doppel 5 checken. Verstehst du? Es gibt ja alles Mögliche.
Ja. Ich meine, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht kreuz und quer reden, wenn wir so ein Turnier zusammenfassen.
Ja. Ne? Das sind ja nur so kleine Teaser, kleine Häppchen.
Weiß. Okay.
Kleine Häppchen.
Dann sprechen wir über diese Doppel-5, die MVG verweigert hat ein bisschen später. Das war eine der verrücktesten Situationen in seinem Match gegen Kim Heibrechts, wie ich finde. Nee, lass uns das kurz mal ansprechen. Wir kommen danach in aller Ruhe auf das Turnier zu sprechen. Das habe ich so selten erlebt. Kim Heibrechts führt 5-4. Hat 385 Punkte Rest. Ich glaube, MVG steht bei 85. Und dann kommt es am Ende dazu, dass er zweimal den Wurf auf die Doppel-5 verweigert. Er überwirft sich bewusst. Und irgendwann steht der Heibrechts bei 134. Und dann trifft Van Gerven schon wieder nicht. Und dann checkt der Heibrechts. Und dann ist das Match vorbei. Dann ist der Van Gerven raus. Und man fragt sich wirklich, geht's eigentlich noch? Kannst du mal irgendwann versuchen, diese Doppel-5 zu treffen? Du kannst sie doch nicht zweimal verweigern. Das ist ja eine totale Arroganz.
Ja, es war eine komische Situation. Klar hat er die Entscheidung gefällt, sich nochmal hinzustellen im nächsten Wurf, wo er auf jeden Fall nochmal drankommt und lieber die Doppel-20 anzuvisieren. Aber wir reden ja hier von Michael van Gerven. Es gibt kein Doppel auf diesem Board, das, vor dem er Angst hat. Das ist ein Mann, der hat einen Zehn-Darter gespielt und den mit der Doppel-Eins vollendet. Und allein das müsste ja schon vieles über ihn sagen. Und es war ein ganz, ganz komisches Match. Und es war auch wirklich ein komischer Van Gerven. Wir hatten, erinnerst du dich noch? Letzte Woche hatten wir darüber geredet, dass ich glaube, dass da irgendwas ist. Irgendwas stört mich. Die Aura, die Ausstrahlung, wie er sich gibt, wie er nicht mehr so richtig abfeiert, wie er das so hinnimmt auch, diese Spiele. Viermal in Folge bei der European Tour kein Preisgeld für die Order of Merit gesammelt und so weiter. Irgendwas. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nichts ist oder nur eine schlechte Phase, also dass es nichts Dramatisches ist für ihn. Ja. Ob sei es jetzt privat oder geschäftlich oder wie auch immer, aber irgendwas ist da. Ich habe das Gefühl, irgendeine komische Meldung kommt. Es kam auch kein Tweet danach, I can only blame myself und so weiter. Stimmt. Auch ganz, ganz still geworden irgendwie, deswegen warten wir einfach mal ab. Aber das war wirklich ein total kurioses Leck und es gab ja auch dann die Meldung von Philipp Wolf, soviel ich weiß, auf Instagram hat das, glaube ich, auch irgendwie mal geschrieben. Kein Spieler hat jemals auf der European Tour mit einem 84er Average Michael van Gerven geschlagen. Jemals. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel über dieses Match aus.
Und dann ist Kim Heibrechts gehypt von seinem heimischen Publikum und steht da nach einer großartigen Karriere, die er hat, und kriegt die Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle und sagt, es wäre das größte Match, der größte Sieg in seiner ganzen Laufbahn gewesen.
Quatsch. Ja, so totaler ein Quatsch. Sorry.
Aber über den Heibrechts rege ich mich ja gar nicht mehr auf. Den nee. Haben wir schon einmal zusammengefaltet und dabei soll es auch bleiben. Du, bevor wir auf die Belgian Darts Open zu sprechen kommen, vielleicht noch ein, zwei andere Themen. Zum einen, der Singapur Slinger Paul Lim wird nicht bei der WM dabei sein. Er hat sich nicht qualifizieren können.
Ja.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir den nicht mehr im Ellipelli sehen werden. Ich glaube, der gute Paul Lim, so diszipliniert der Mann ist und so fleißig der ist und alles. Er hat, glaube ich, Schwierigkeiten, das Niveau zu halten. Er hat Schwierigkeiten, es konstant zu halten und sich jetzt auch nochmal dann da in Richtung Weltmeisterschaft zu spielen. Das wäre echt schade, ne? Weil man ihn so gar nicht hat verabschieden können. Wir hatten das bei der letzten Weltmeisterschaft schon mal so angedeutet, dass es sein könnte, dass das vielleicht sein letztes Mal war im Ellipelli, aber so richtig wahrhaben wollte man das gar nicht.
Ja, ist natürlich schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. WM wahrscheinlich ohne Paul Lim ist schon anders, aber wie gesagt, wenn einer geht, macht er einfach Platz für einen neuen. Und vielleicht hört das jetzt der ein oder andere nicht gerne, aber irgendwann ist dann auch mal gut mit Paul Lim.
Naja, klar.
Weißt du, wie ich meine? Und ja, ja. Wie gesagt, und also haben sich aber drei Filipinos qualifiziert. Das freut mich. Noch nie waren drei Filipinos bei einer PDC-Darts-WM dabei. Und wir werden dafür aber Lawrence Ilagan wiedersehen.
Ja, ich weiß.
Den sterbenden Schwan.
Der Gunner.
Ja. Der Gunner.
Okay, das war auf jeden Fall eine Meldung von diesem Wochenende. Und das andere jetzt mal ernsthaft, Robby, ich habe ja schon letzte Woche im Paulke der Woche den Abschied, das Karriereende von Roger Federer angesprochen. Hast du das letzte Match, hast du es ein bisschen gesehen, hast du auf Social Media ein bisschen verfolgt? Wer dieses letzte Match, wer die Endzüge dieser Partie gesehen hat und das Interview und wer dann nicht geweint hat, ist kein Mensch, hat keine Gefühle und ihn soll der Teufel holen.
Ich habe es leider nicht gesehen. Okay. Es tut mir echt leid. Die Woche war wirklich, wirklich stressig für mich. Ich habe so ein bisschen im Vorbeiscrollen und habe auch ganz viele Posts dazu gesehen und kann mir auch vorstellen, dass das ein Riesending war und sehr emotional. Wie gesagt, nach so einer langen Karriere und vor allem nicht nur lang, sondern auch so erfolgreich, wie die war. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Thema, weil du gesagt hast, wir können so froh sein, dass wir da dabei waren irgendwie. Ich finde, das kann man so auch so ein bisschen ausweiten. Wir hatten ja, wenn man es genau in der Tenniswelt, drei große Spieler in einer Generation. Mit Nadal, mit Federer und mit Djokovic. Ich weiß, Djokovic ist immer so ein Streitthema in der Tenniswelt.
Und man aber kann auch, glaube ich, Murray mit dazu nehmen. Es waren eigentlich die vier Großen. Ne?
Ja. In welchem Sport hast du denn vielleicht so eine Konstellation, auch beim Fußball vielleicht vergleichbar, dass Messi und Ronaldo im gleichen Zeitraum gespielt haben und so weiter oder noch spielen. Das ist ja das Unglaubliche. Und dass sich Federer immer noch so gut geschlagen hat, trotz dieser massiven Konkurrenz.
Ja, Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, wie geht man und wie verabschiedet man sich und findet man den richtigen Zeitpunkt und findet man das richtige Turnier, um sich auch zu verabschieden. Ja. Und das auch hat Federer so perfekt hinbekommen, dieser Laver Cup, wo er ja im Team Europa, und wenn du sagst auch so diese große Konkurrenten, diese vier Großen, und dann hast du auch Rafael Nadal daneben und die sitzen am Ende beide auf der Bank und weinen gemeinsam, weil er seine Karriere beendet, weil sie es beide schüttelt. Also das sind wirklich Bilder, wie du das, glaube ich, wie es das noch nie gab, dass also auch dann der große Konkurrent daneben ihm sitzt und die beiden wie Freunde, dann, also der Wahnsinn. Also es war echt, das war... Der Federer hat eine so geile Art, auch dann das Interview zu führen und den schüttelt selbst immer wieder und ihm kommen die Tränen und er fängt sich dann und dann findet noch nette Worte und ist dankbar und das hat er echt ja toll hinbekommen und das war ein verdammt guter Abschluss seiner grandiosen Karriere. War echt cool.
Ja.
Ja, du, und dann hatten wir... Halt, wieso hast du eigentlich eben gesagt, du hast so eine stressige Woche gehabt? Was war denn los?
Ja, mit zwei Kindern natürlich. Die waren, die sind jetzt so in so einer Phase, weil du weißt ja selber, es gibt Wochen, Monate, da ist es eben nicht so einfach wie sonst. Und dann benötigen Kinder eben ein bisschen mehr Betreuung, mehr Zuwendung, ein bisschen mehr Papa, ein bisschen mehr Mama und so weiter. Nachts wird es dann unruhig und wie auch immer. Deswegen war es dann immer so ein bisschen anders und muss einiges umplanen jetzt auch. Für mich wird es jetzt nämlich auch ganz schön stressig, da dieses Ende des Jahres. Ja, noch viel unterwegs, was das Experten-Dasein angeht und so weiter. Ja. Ich muss jetzt einfach erstmal alles zusammenkriegen von den Terminen, weil... Oh, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Die ganze Geschichte. Und das Finanzamt will noch meine Steuererklärung haben und lauter solche Dinge.
Ja, das wollen die von mir auch. Das ist echt eine Unverschämtheit. Das
ist eine Frechheit.
Ist eine Frechheit, finde ich auch. Absolut. Ja. Es war auf jeden Fall so, dass du an diesem Wochenende für Sport1 kommentiert hast. Ich habe für The Zone kommentiert. Ich habe zusammen mit dem Maximizer diese drei Tage begleitet. Nach längerer Zeit auch nochmal echt so ein komplettes European-Tour-Wochenende mitgenommen. Bekomme immer wieder die Nachricht, Mann, du kommentierst so selten Darts. Und ich antworte immer, ich habe das ja auch hier schon im Podcast getan, nein, es ist immer noch die gleiche Anzahl an Tagen. Und dem ist tatsächlich so. Und ich werde auch jetzt den kompletten World Grand Prix kommentieren. Und von daher, trotzdem habe ich mich auf der European Tour insgesamt ja ein bisschen zurückgehalten. Aber hatte jetzt Spaß in Belgien, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand das Publikum irgendwie erfrischend. Mich erinnert das dann immer so an die Anfangszeit auch in Deutschland. Da war es vom Publikum her noch ein bisschen ruhiger oder es war offener. Man war einfach dankbar, dass Darts da war, dass es diese Turniere gab. Inzwischen ist ja auch dann mehr, jetzt unterstützen wir den einen und wir buhen den anderen aus. Das war jetzt in Belgien nicht der Fall und das hat mir echt gut gefallen. Ja, hat Spaß gemacht.
Hat vom Publikum her wirklich frisches Blut reingebracht. Irgendwie ganz andere Atmosphäre, eine gute Atmosphäre, coole Fangesänge. Mir ist aber immer noch nicht so ganz klar die Beziehung sportlich zwischen Belgien und den Niederlanden. Sind das jetzt irgendwie Friends? Sind das so ein bisschen Konkurrenten im Sport oder wie auch immer? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Niederländer immer mal wieder gut angefeuert wurden. Johnny Clayton war total der Liebling von den Massen. Sie haben den total abgefeiert. Ja,
absolut.
Völlig überraschend. Die haben irgendwie jeden angefeuert, der gegen Andrew Gilding gespielt hat. Immer der arme Kerl.
Aber dem war es egal. Der hat es am Ende klasse gemacht und wie gesagt, sein erstes European-Tour-Finale gespielt. Ich meine, sein drittes Finale schon in diesem Jahr. Das ist unfassbar, wie der irgendwie wieder zurückgekommen ist, nachdem der ja zwischendurch auch mal komplett weg war, ne?
Was ein
Typ. Aber lass uns vielleicht später über Andrew Gilding sprechen.
Ja.
Es waren einige Belgier mit dabei am ersten Tag. Ich fand sie insgesamt von der Qualität her eher ein bisschen dünn. Ja. Wer mir gut gefallen hat, war dieser Andy Batens. Das ist auch einer, der schon BDO-Erfahrung hat, der ja auch, glaube ich, BDO-WM-Viertelfinale gespielt hat. War so für mich so der Einzige, den ich echt als eine neue Entdeckung so erlebt habe. Mike Dedecker, finde ich, ist wieder da. Den hat es ja letztes Jahr so beim Grand Slam of Darts so hart erwischt, als er auch den Whitewash von Fallon Sherrock kassierte und in drei Gruppenspielen nur ein Leck gewann. Aber der ist irgendwie auch wieder gut dabei. Und dann war es natürlich auch der Auftritt von Dimi Vandenberg. Ich finde, wir hatten dieses Thema ja auch schon in der letzten Folge mit den Panikattacken. Ich habe den Eindruck, dem geht's nicht gut. Wie Dimi beim Walk-On schon vorne stand, habe ich direkt nach ein paar Sekunden gedacht, boah, der ist nicht entspannt. Den strengt das wahnsinnig an und der hat das Match auch nicht genießen können und er war irgendwie nicht so richtig Dimi Vandenberg, oder? Er war nicht der Dreammaker.
Nee, es war auch dieses Gespräch mit sich selber war nicht da irgendwie, was man ja immer so von ihm kennt. Die Gesten waren nicht vorhanden. Irgendwie hat er sich da durchgequält durch dieses Spiel. Also so kam mir das wirklich vor, durchgequält und diese Panikattacken. Ich habe da auch noch mal ein bisschen nur so überflogen im Internet, weil ich einfach auch wissen wollte, was da dahinter steckt. Weil ich kenne das auch. Ich habe auch Panikattacken in gewissen Situationen. Aber der große Unterschied ist ja, Panikattacken kriegst du zum Beispiel, wenn du in die Tasche greifst, dein Handy ist nicht da. Und dann denkst du, oh Gott, wo ist mein Handy oder mein Schlüssel oder solche Sachen. Findest du aber dein Handy, ist natürlich die Panikattacke vorbei, weil die Lösung einfach, du weißt, warum das passiert ist, es ist gelöst. Aber wenn es dann im Kopf vor sich geht, dann hast du ja keinen Grund, du hast keine Lösung. Und das macht die Sache dann so ein bisschen anders. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine ziemlich schwierige Situation für ihn ist und sicher auch der komplett falsche Zeitpunkt als Dartspieler im Moment. Oh ja. Weil jetzt wird es wirklich, jetzt geht's ans Eingemachte.
Jetzt ist der neue Sponsor da. Ja. Da sind natürlich auch wirklich viele, viele Erwartungen drin. Und das, glaube ich auch, echt eine schwierige Situation für ihn, der jetzt so einen guten Weg für sich finden muss. Der muss, glaube ich, auch echt für sich sehr ehrlich sein. Und wenn es gar nicht geht, muss er auch den Mut haben zu sagen, geht jetzt gerade nicht, mache ich nicht. Muss an meine Gesundheit denken. Ja. Ist, glaube ich, wichtiger. Dafür ist er einfach noch viel, viel zu jung. Ja, und dann, dann haben wir schon gesagt, Kim Heibrechts, der hat dann zumindest diesen großen Sieg gehabt gegen Michael van Gerwen. Er hat sich da riesig gefreut. Es hat ihm gut getan, dass er so abgefeiert worden ist. Die Fans waren auch heute Nachmittag da. Aber das hat auch am Ende dann nicht gereicht. Ne? Ist dann ziemlich klar und auch deutlich rausgegangen. Finde Kim Heibrechts, auch wenn er das Match gegen Van Gerwen da gewinnt, ich fand ihn gar nicht so richtig gut. Du hast auch gesagt, mit 84 Punkten im Schnitt schlägt er Van Gerwen. Das war kein so großartiges Match. Es hatte halt diesen einen verrückten Moment, den wir schon angesprochen haben. Das war es aber auch dann schon von den Belgiern. Aus deutscher Sicht können wir sagen, zum ersten Mal durch drei Absagen, zwei Deutsche auf einem European Tour Turnier gesetzt. Das gab es noch nie. Am Ende wussten wir zwei Deutsche im Viertelfinale. Das gab es noch nie. Mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Martin Schindler spielt dann kein gutes Match gegen Andrew Gilding, geht raus. Hm. Hat vorher echt so gute Darts gespielt. Er hat sich gegen Gilding, finde ich, nicht wohlgefühlt. Der hat ja auch eine 0-3-Bilanz vorher schon gehabt. Der war angespannt. Der hat diese Favoritenrolle gespürt, er als gesetzter Spieler. Hat diese große Chance natürlich auch realisiert, zum ersten Mal Halbfinale auf der European Tour spielen zu können. Und hat es dann nicht hinbekommen. Und Gaga spielt eigentlich ein klasse Match gegen Johnny Clayton, hat drei Matchstarts, hat 24 Punkte Rest und drei Darts in der Hand und kriegt diese drei verflixten Pfeile nicht in den Griff. Gerade der letzte war so knapp an der Doppel-6 dran, ist wirklich am Draht gewesen, aber er war halt nicht drin. Und dann hat Clayton das super gemacht, obwohl Gaga zuvor auch gegen Ryan Mickel so ein Match spielt mit einem 100er Average, 100% Doppelquote, war so die Geschichte zum ersten Mal auf der European Tour, die es ja auch schon seit einigen Jahren gibt, wo beide auf Doppel gespielt haben, beide eine 100% Quote haben, es also tatsächlich kein Fehler auf Doppel gab. Das hat es zuvor nie gegeben. Das ist schon irgendwie irre, ne?
Ja, das ist echt irre.
Und dann war's
aber ich glaube auch, der hat diese 100%-Quote auch gebraucht gegen Mikkel. Mikkel war echt nicht schlecht, der war immer dran irgendwie. Aber es war wirklich immer so auf Messerschneide. Er hat auch diese zwei High-Finishes, glaube ich, dann auch gebraucht. War auf jeden Fall ein guter Auftritt von Gaga und von Martin. Ich glaube, diese Pause zwischen Achtel und Viertelfinale, die ist echt entscheidend. Wer die irgendwie echt am besten irgendwie rumkriegt und da die beste Methode hat, um seine Form zu konservieren, der kann auch so einen Tag durchstehen.
Ja, für Gaga war es ja das erste Viertelfinale auf der European Tour. Es ist ja irgendwie, diese Turnierserie ist noch nicht so richtig bei ihm angekommen oder er tut sich schwer, hat aber dann im Achtelfinale mal wieder Rob Cross geschlagen. Und auf eine gute Art und Weise. Und Rob Cross, Also Gacker ist ein Angstgegner von Rob Cross, wenn du mich fragst. Der hat richtig kämpfen müssen. Der war völlig unlocker. Ja. Oder?
Sah man ihm auch an. Also er hat immer diesen Zitterer oft mit dem Kopf und mit den Händen.
Ja.
Aber diesmal war es ein bisschen sehr auffällig. Also entweder lag es daran, vielleicht hat er nicht gut geschlafen oder irgendwas, irgendwelche körperlichen Beschwerden oder sonst irgendwie, wie sich das auswirkt. Oder ist es ein mentales Ding? Ich weiß es nicht. Aber wer das, ich glaube, das haben viele gesehen, dass diese Bewegung da mit dem Kopf, das war schon teilweise extrem. Und ja. Der Schwung war noch mehr als sonst, wenn er diesen Dart rausholt und wirft aus der linken Hand. Ja, aber kann auch einfach sein, dass es der Stress war, dass er gedacht hat, nicht schon wieder gegen den Deutschen verlieren.
Ja. War irgendwie witzig, dass er nach seinem Auftaktsieg dann angesprochen auf das Duell mit Gabriel Clemens und du weißt, ihr habt schon 6-mal gespielt, du hast 5-mal verloren. Was? Tat so, als wenn er es nicht wissen würde. Dabei glaube ich, wissen wir alle, dass er das mit Sicherheit wusste. Es war vor allem für Gaga ein echt wichtiger Sieg, gerade auch der Sieg dann gegen Rob Cross bezüglich der European Darts Championship. Der hat sich jetzt den Platz da echt gefestigt. Der ist jetzt die 26, die 32, die Top 32 dieser European Order, Tour Order of Merit kommen ja zur European Darts Championship. Und da scheint er jetzt auch einigermaßen safe zu sein. Es gibt ja noch ein Turnier, es gibt noch Gibraltar, da kann sich also noch was tun. Aber ansonsten war das, glaube ich, ein enorm wichtiger Sieg. Ne? Das war total wichtig. Martin ist ja sowieso qualifiziert, weil er schon richtig gut dasteht.
Ja, aber gerade weil du sagst, Gaga wurde noch nie so richtig warm mit der European Tour. Also dafür, dass er damit nicht richtig warm geworden ist, muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt die dritte Teilnahme an den European Darts Championships hintereinander. Oder müsste es sein, oder?
Ja, kann gut sein.
2021. Nee, ich meine bloß, so klar, der dritte Tag war lang ein Problem, aber er war immer dabei und irgendwie auch ein Dauergast bei diesen European Tours, ja.
Ja, ich glaube, er selbst hat es auch so wahrgenommen, wenn ich mit ihm über die European Tour gequatscht habe. Er war ja lange Zeit wirklich dieser Sonntag, den konnte er irgendwie nicht erreichen und das hat er nicht verstanden, weil er auf der Pro Tour so gut unterwegs ist und schon 5 Finals hat und da fehlte irgendwie so dieser letzte Schritt. Jetzt hat er es geschafft, ist ja direkt auch heute Abend noch nach Hause gefahren dann, ne? Der ist, hat sich direkt ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Und ich glaube auch, der wird viel Positives mitnehmen können. Auch so eine 100% Quote auf Doppel hilft der vielleicht beim World Grand Prix, wo es ja den Modus Double In, Double Out gibt. Da brauchst du ein paar Doppel. Ja, und wenn wir uns jetzt so ein bisschen weiter arbeiten, dann können wir sagen Halbfinale. Es ist ein spektakuläres Halbfinale zwischen Dave Chisnell und Danny Noppert. Danny Noppert, der immer wieder aus dem Rückstand heraus Matches gewinnt, der ein absoluter Spätstarter ist, der aber wahnsinnig cool bleibt und das Ding immer noch an sich reißen kann. Das ist echt beeindruckend. Hat das auch im Achtelfinale gegen Joe Cullen getan. Also auch gegen einen, der ein gutes Match spielt und der Druck macht und der Gas gibt. Aber Noppert bleibt echt cool. Aber im Halbfinale geht er dann gegen Chizzy raus. Und Chizzy, der, finde ich, ein ganz schlechtes Viertelfinale gegen De Souza spielt. Von beiden eine schlechte Partie. Auch, glaube ich, aus dem Grund, den du angesprochen hast, diese lange Pause. Ist ganz oft so, dass das Viertelfinale dann irgendwie nicht gut gespielt wird. Er kommt aber durch, kommt zum Halbfinale auf die Bühne und spielt einen Neuner. Spielt den 13. Neun-Darter in der Geschichte der European Tour. Nicht schlecht. Wir sind schon ein bisschen laut geworden.
Es kommt auch nicht oft vor, dass ein Spieler gleich im ersten Leck einen Neun-Darter spielt.
Das stimmt.
Das ist ja, war schon ein bisschen kurios. Aber als Noppert-Fan bist du ja langsam echt schon gewohnt, Spiel geht los, ich komme dann, wenn die ersten 2 Lecks vorbei sind, so weil dann legt der Noppi dann Noppi ist es nicht mehr, The Freeze dann los.
Und ich habe auch echt gedacht, der kann es vielleicht hinten raus noch zumachen gegen Chisnell, aber das hat dann nicht ganz geklappt. Ich war mir aber lange unsicher, ob Chisnell den Vorsprung wirklich ins Ziel bringen würde. Aber er hat das gut gemacht, hat also dieses Halbfinale gewonnen und musste dann im Finale gegen Andrew Gilding antreten, den er dann auch geschlagen hat. Das war kein gutes Finale. Es war ein langsames Match, es hat echt lange gedauert, natürlich auch gerade aufgrund der Spielweise des Andrew Gilding. Goldfinger, ich meine, was ein Typ. Was ein Typ, dieser Andrew Gilding, der abgenommen hat, der jetzt ein neues Shirt hat, der die einzige Konstante an Emotionen ist, der Daumen, der hochgeht, wenn er eine 180 wirft, denn er wirft viele 180er, das macht er klasse. Mir haben einige geschrieben, der wäre wie so eine Maschine. So habe ich ihn auch tatsächlich wahrgenommen. Egal was passiert, du siehst es ihm überhaupt nicht an, ob er gut spielt, ob er schlecht spielt, ob der Gegner gut spielt, ob der Gegner schlecht sieht. Er geht einfach immer wieder mit diesem erst nach rechts, dann Schritt nach links, dann dreht er sich rein. Wie ein Roboter spielt er diese Partien und spielt irgendwie sein Spiel. Ich habe gesagt, der kommt mir so ein bisschen vor wie Pippi Langstrumpf, die auch in ihrer eigenen Welt ist. Andrew Gilding ist auch in der Andrew Gilding-Welt und er macht das so, wie es ihm gefällt.
Ja, finde ich gut. So ein Typ ist auch wieder so eine Frage, so eine Sache, wo man sagt, ja, fehlt nicht unbedingt, aber ist wieder was Interessantes. Und ich kann mir auch richtig vorstellen, die Bewegung morgens, wenn Andrew Gilding aufsteht, das heißt bestimmt auch immer gleich. Wenn er die Dusche betritt, genau so. Wenn er ins Auto steigt, genau so. Und und vor allem, der macht das jetzt ja schon, der 10 Jahre auf der Tour hat er jetzt auf dem Buckel.
Ja.
Und der muss es ja schon 1 Million Mal so gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Das muss in Fleisch und Blut übergegangen sein, diese Bewegung. Und hast du auch die Reaktion von ihm immer gesehen, egal ob er gewinnt oder verliert, das siehst du ihm ja nicht an.
Nein.
Wenn das Match vorbei ist. Du weißt nicht, wer da gewonnen und verloren hat. Dreht sich um, gibt die Hand, sagt wahrscheinlich noch sorry, dass ich gewonnen habe und dann gibt er dieses Interview und das war's.
Ja, und auch die Interviews sind nicht sehr ergiebig.
Nee.
Er ist trotzdem, viele haben sich gefreut oder er ist offenbar auch oft darauf angesprochen worden, dass er jetzt ein richtiges Dartshirt hat. Er hat also ein richtiges Dartshirt, dieser, war das ein gelbes, war ja auch gelb.
Schwarz mit gelben Abs.
Das war ja mehr so ein Kittel als ein Shirt, das hat er tatsächlich jetzt mal abgelegt. Und vielleicht wird da auch so eine neue Phase in der Karriere
von... Ist jetzt auch...
Andrew Gilding, komm.
Ja, beim Grand Prix wird er dabei sein, beim Matchplay war er dabei, European Darts Championships wird er dabei sein.
Ja, genau.
Also da kommt noch einiges auf ihn zu. Wird am Ende des Jahres wahrscheinlich so die 100.000 Pfund-Marke knacken in der Weltrangliste, was er noch nie vorher geschafft hat. Also das ist schon heftig, was da gerade passiert bei ihm. Und ich frage mich dann auch immer, was passiert denn dann mit diesen Typen, die 10 Jahre auf der Tour spielen, überhaupt nicht auffallen und niemand schert sich irgendwie um die und plötzlich sind die bei allen Majors dabei und spielen den European Tour-Finale. Was ist da passiert? Da muss doch irgendwas gewesen sein in der Zwischenzeit.
Ich verstehe es auch nicht.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht, weil der, also ne, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Der fängt 2010 bei der BDO an, kommt 2012 zur PDC, reist eigentlich gar nichts und hat dann plötzlich dieses Jahr 2014. Ich habe das irgendwie irgendwann nochmal nachgelesen. Dann spielt er diesen einen UK Open Qualifier und schlägt Barnefeld, ich glaube Wade und Taylor, um das Finale gegen Bunting zu verlieren. Und das hat er ja so ein paar Mal gemacht. Er hat so ein paar Mal 2-3 gleich der ganz Großen bezwingen können. Und dann plötzlich ist er da und dann spielt er Halbfinale UK Open, dann spielt er Finale, dann mischt er mit. Der wird so ein bisschen zum Schreck. Ich glaube auch, das ist so einer, den willst du nicht am Anfang auch im Turnier haben. Der hat den unangenehmen Rhythmus, da kommst du nicht richtig rein, da ist keine Emotion drin, du kannst ihn gar nicht gerade. Der ist echt schwierig zu spielen, ne?
Da hätte ich jetzt mal eine Frage. Ich habe ja, bevor wir angefangen haben, gesagt, ich hätte mal eine Frage.
Ja.
Darts ist ja sehr interessant, vor allem die letzten Jahre. Lebt von den Typen, von den Emotionen, von den Dingen, die da passieren. Wenn alle so wären wie Gilding, Rasma, Noppert und meinetwegen Sonnefeld, der jetzt auch mitgespielt hat und da Peter Wright geschlagen hat, wäre es trotzdem dieser Hype, den wir jetzt gerade haben? Ich sage nein. Das wäre für die Zuschauer ein Sport, der ja völlig an ihnen vorbeigehen würde, oder?
Ja, absolut.
Also bei aller Liebe zu diesen ganzen Spielern und man gönnt ihnen, aber trotzdem willst du doch irgendwie als Zuschauer das, was passiert. Du willst was haben, was du greifen kannst, was du erzählen kannst, was du erleben kannst. Es muss irgendwie so ein bisschen ein Event sein. Und ich glaube, dass Spieler wie Peter Wright mit dem Outfit, Gerwin Price mit seinen Emotionen, ein Michael van Gerven mit dieser unfassbaren Power, die er immer ausstrahlt, das ist irgendwie das, was das Ganze am Laufen hält.
Das glaube ich auch.
Ja.
Da hat sich Dart einfach auch verändert. Das war in den 90er Jahren noch anders.
Ja.
Da war kaum einer so emotional. Aber da hat sich der Sport entwickelt, auch wenn das Mervyn King nicht gefällt, auch wenn es Mervyn King nicht gefällt. Ich meine, der Gesichtsausdruck von Mervyn King, als er gegen Dirk van Dijvenbode spielt, der halt mit seiner Walk-On-Musik da hochkommt. Du kannst nicht besser reinschauen, um das Nicht-Gefallen dieser Walk-On-Musik darzustellen, als Mervyn King das getan hat. Das ist echt zum Schreien eigentlich. Ne? Der ist wie so ein Fremdkörper dann da. Und dem van Dijvenbode ist das auch scheißegal, zu Recht.
Das ist auch das Geile dran. Das ist auch das Geile dran. Dirk van Dijvenbode, der spielt das ja auch nicht. Das ist er. Das ist er. Weißt du, ich meine, deswegen ist es ihm auch scheißegal, weil er denkt sich, ja, Mervin, super hast du das gemacht die letzten 30 Jahre. Mach Platz, ist alles gut.
Ja. Wahnsinn. Ey. Na gut, am Ende also ist es der Turniersieg für Dave Chisnall, der, ja, finde ich, sehr überraschend, ganz schön emotional wurde, dann im Interview hinten raus, weil er gesagt hat, das letzte Jahr war echt ein Scheißjahr. Seine Mutter ist verstorben, die Freundin seines Vaters ist verstorben und jetzt ist sein Sohn geboren und er hat Bock auf 2022 und er hätte schon vor 6, 7, 8 Wochen gemerkt, dass es bald passiert und das Gefühl hat ihm offenbar recht gegeben. Er hat jetzt den Titel geholt, er hat endlich nochmal ein Turnier gewonnen. Dave Chisnall, der empfindet seine Karriere als unvollendet. Der hat immer wieder mir auch so vor 3, 4, 5 Jahren auch schon damals immer gesagt, ich habe viel mehr drauf, glaub mir, ich kann diesen nächsten Schritt gehen. Er meint damit natürlich auch einen Major gewinnen, ne, was ihm ja noch in seiner Sammlung fehlt. Und von daher, glaube ich, wird diese Hoffnung jetzt wieder wachsen, dass er denkt, komm, ich werde jetzt vielleicht ja in diesem Herbst, in diesem Winter mal so einen großen Titel holen.
Er hat es ja relativ früh angedeutet. Er war einer der wenigen, die Phil Taylor im Alley-Belly geschlagen haben. Ja. Die MVG da von der Bühne gefegt haben vor ein paar Jahren in dem Viertelfinale. Ich glaube auch, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Aber ja, ich glaube ihm das auch. Aber er muss ihn dann auch mal gehen. Sonst droht ihm so ein kleiner Club mit Michael Smith zusammen. Der Club der Unvollendeten.
Mit Terry Jenkins, ja.
Ja, ja. Und James Wade wird da nicht drin sein in dem Club, weil der ist ein Spieler, der hat es einfach auch ein bisschen vollendet. Dem fehlt eigentlich nur noch die WM-Krone, sonst hat er alles.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, sobald Dave Chisnall auch da in seinem nächsten Major-Finale steht, der wird es nicht genießen können. Der will's zu sehr, das hat er ja auch heute gesagt, sie hätten es beide zu sehr gewollt, weil es so ein wichtiges Turnier für beide gewesen wäre. Naja, er hat es auf jeden Fall gewonnen. Was war das eigentlich für eine riesen Trophäe? Die war ja größer als die Sid Woodell Trophy bei der WM. Das war ja Wahnsinn, der Pokal, den er heute bekommen hat.
Ich hoffe, dass Roger und Chizzy nicht nur Handgepäck gebucht haben, weil sonst wird es schwierig mit dem Teil.
Das ist ja sowieso immer der Witz. Ich meine, genau, die Spieler kriegen diese Riesentrümmer gar nicht nach Hause. Und jetzt ist es ja auch nicht irgendwie der WM-Pokal, den du mitnimmst. Nee. Oder es ist halt von der European Tour. Wahrscheinlich lässt er im Hotel einfach stehen, wenn man mal ehrlich ist, weil es nicht die ganz große Bedeutung hat. Und du kriegst ihn einfach nicht mit. Die sagen auch wahrscheinlich, als Handgepäck geht nicht. Musst du extra aufgeben, kostet Geld, ist Arbeit, macht Umstände. Bringt nichts.
Ich glaube einfach, die Veranstalter haben ja da riesen, wirklich groß aufgefahren. Die Sponsoren waren ja dann zur Preisübergabe da. Die wollten natürlich was ganz Besonderes. Der belgische Fernsehsender hat ja vor Ort übertragen. Also die waren mit Studio quasi in der Halle und so weiter. Die Fans, die Halle war auch schon freitags relativ gut gefüllt. Also die wollten wirklich alles perfekt machen. Wenn die PDC Europe hier mal Halt macht, dann soll auch alles was Besonderes sein. Und dann hat man bei den Pokalen ein klein wenig übertrieben.
Ja. Du, das muss man schon sagen, die PDC Europe ja auch mit dem Versuch, und das war, glaube ich, damals auch aus der Initiative des Barry Hearn heraus zu sagen, komm, wir haben Kim Huybrechts, wir müssen in diesen belgischen Markt rein. Das hat ja auch lange nicht funktioniert. Dimi van den Berg scheint schon der Faktor zu sein, der jetzt irgendwie diese Faszination Darts nach Belgien gebracht hat. Jetzt kommt es ins Fernsehen, das wissen wir alle aus Deutschland auch. Das wird die Begeisterung noch ein bisschen anschüren, vor allem auch jetzt dieses Turnier, das Bock gemacht hat, das Emotionen hatte, die Spieler sind abgefeiert worden, das hatte viel Gutes. Da kann, glaube ich, echt noch was entstehen und ich bin mir sicher, die PDC Europe wird dahin zurückgehen. Das war ein großer Erfolg,
diese Veranstaltung. Definitiv.
Ja.
So, sollen wir noch ein bisschen über so meine Highlights reden von dem Turnier oder willst du schon wieder weitermachen?
Ja.
Ich finde, es ist auch abseits viel passiert. Ganz kurz, ich will es nur kurz runterrattern. Ja. Andy Beatons, der beste Schnauzer auf jeden Fall bei dem Turnier. Ja, Jeff Smith kommt mit dem extra Trikot hier zu dem Turnier, hat sich extra eins machen lassen. Aber irgendwie statt Belgian Darts Open hat er da Belgian Darts Trophy drauf drucken lassen. Boris Kretschmer wird auf die 2 WM-Titel von Adrian Lewis drauf angesprochen. Konto sofort, ich habe 8 im Soft-Tipp. ist mehr wie zwei. Wir hatten dann diesen belgischen Spieler gegen Mervyn King, das Staffordshire, Wouter van Rollichem, der hat mir total gut gefallen, weil er so nervös war, wie ich selten jemand erlebt habe. Jackie Gotthals war in der Halle. Ich weiß nicht, ob du diesen belgischen Edelfan kennst.
Natürlich, haben wir angesprochen. Ja, klar.
Der hat durchgezogen, weil Kim Heibrichs irgendwann mal gesagt hat im Interview, er ist der Last Belgian Standing. Nein, Jackie Gotthals war der Last Belgian Standing. Publikum, so wie du gesagt hast, super. Steve West wirft, glaube ich, das ist auch einmalig, einen Dart aufs Board ohne Schaft und ohne Flight.
Ey, und der steckt.
Und der steckt und zählt.
Und jetzt, aber nochmal, wie kannst du auf dem Profi-Circuit ein Spiel spielen und du hast nur drei Pfeile da? Wie kann der keinen Ersatzdart, keinen Ersatzbarrel in seinem Mäppchen haben? Das begreife ich nicht. Das gibt's doch nicht. Du musst doch zwei Sets zumindest da haben. Was ist denn, wenn die Spitze abbricht?
Ja.
Was machst du denn dann?
Das fand ich auch ein bisschen, das war auch ein bisschen kurios, was da abgegangen ist. Also, aber er hat sicher jetzt gelernt für die Zukunft. Das wird ihm so nicht mehr passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber nochmal, wer das nicht gesehen hat, also dem bricht der Schaft im Barrel ab und er kriegt diese Schaftspitze aus dem Barrel, das wird jeder kennen, der ab und zu Dart spielt, er kriegt sie nicht raus. War ich sowieso überrascht, dass er das mit dem Flight später hinbekommen hat. Das habe ich noch nie hinbekommen mit dem Flight. Dann hat er also nur den Barrel in der Hand und stellt euch mal ans Board und versucht mal, wenn er nur den Barrel in der Hand hat, den Dart so ins Board zu werfen, dass der mit der Spitze stecken bleibt. Steve West hat das geschafft und er hat auch, gegen wen hat er gespielt? Gegen Kim. Und der hat es auch nicht geglaubt, dass dieser Dart steckt. Der musste auch lachen, dass Steve West das hinbekommen hat.
Ich musste erst kurz überlegen, ob das überhaupt geht, ob der zählen darf. Aber dann doch, ja, die Spitze und das Barrel muss im Board stecken. nicht der Schaft.
Man hat ja früher mit Nägeln geschmissen, aber ich glaube, das mit so einem Barrel ist viel, viel schwieriger, weil die Idee ja eine andere ist. Da soll ja noch ein Schaft dran. Genau, genau. Der ist ja nicht ausbalanciert.
Und mein letztes Highlight, was heißt Highlight, was mir so aufgefallen ist, hat bestimmt jeder gesehen, Peter Wright, der ja wirklich Mr. Fair Play hoch 10 ist, verweigert Nils Sonnefeld im letzten Leg den Handshake. Nicht, dass er dran vorbeiläuft oder so tut, dass er es nicht gesehen hätte. Ja. Er winkt ab, weil ihm, glaube ich, dieses Getue oder dieses Verhalten von Nils Sonnefeld tierisch auf die Eier gegangen ist in dem Spiel. Also so habe ich es interpretiert. Ich weiß nicht, ob es jemand anders gesehen hat.
Peter Wright wird immer intoleranter, je älter er wird. Ich selber kenne das übrigens auch von mir, weißt du das? Bei mir im Job ist es auch so, ich habe vor 10, 20 Jahren, habe ich irgendwie, wenn der Kollege das nicht hinbekommen hat, dann habe ich das noch gemacht und dann habe ich, egal, kriegen wir hin und machen wir. Heute sage ich manchmal auch, nee, da mache ich es nicht. So, weißt du, wenn es nicht ist, dann ist halt nicht so. Da winke ich ab, da gehe ich dran vorbei, so ungefähr. Und er hatte das Problem ja schon mit Demi, ne? Und das musste ja auch ausgeräumt werden. Und jetzt, finde ich, war das vergleichbar bei Nils Sonnefeld, der auch lang gebraucht hat, der sich abgefeiert hat. Das hat ihn einfach genervt. Und dann hat er zum Decider nicht abgeklatscht. Und ich fand es trotzdem erstaunlich, wie cool Nils Sonnefeld, der das sehr wahrgenommen hat, der auch kurz durchatmen musste, der auch kurz zu seiner Frau, der hat eine Weile gebraucht. Er spielt aber einen guten Designer, das finde ich cool von ihm.
Ja, aber trotzdem finde ich, dass du auch als Nils Sonnefeld dann auch nicht so ein Fass aufmachen solltest. Er hat ja schon gezeigt, dass ihm das nicht so passt, hat so mit dem Kopf so zu ihm rüber gewunken und so gezeigt, guck mal hier, der gibt mir nicht die Hand. Also es ist der Weltmeister, es ist Peter Wright, da musst du halt auch mal kurz sagen, hier ist, da ist meine Ecke, da ist seine, alles gut, dann will er halt nicht und dann spiele ich weiter, weißt du, was ich meine? Also da muss man auch, ja gut, je nachdem. Und man macht auch nicht so ein Fass auf, wenn man gegen Peter Wright spielt, finde ich. Also immer, ich kann, bei Peter kann ich es zum Stück, so ein Stück weit nachvollziehen.
Okay.
Muss ich ehrlich sein. Ja. Und eine Ankündigung, und das ist, heute ist der 26.09. inzwischen. Ja. Ich sage dir, Jelle Klaassen wird nächstes Jahr wieder eine Tourcard haben und wieder auf der Tour spielen. Ich glaube, der ist wieder soweit. So, das ist so das Letzte, was ich zu diesem Turnier.
Ja, finde ich eine gute Meldung. Der hat gut gezockt, auch wenn er es verloren hat gegen Dave Chisnell. Hat einfach auch ein schwieriges Los erwischt. Aber ich finde auch, dass der wieder gut unterwegs ist, ne? Gut dabei ist, ja.
Macht auch einen guten Eindruck, so vom Auftreten und von allem. Gehört auch hin irgendwie, gehört dahin.
gehört da hin und der hat ja jetzt auch ganz schön Scheiße gefressen. Der macht ja wirklich die Ochsentour, der spielt ja alles, der ist ja sogar nach Australien geflogen und hat da noch ein Turnier gespielt. Der gibt wirklich Knallgas. Ne? Hat ja die Dutch Open gewonnen, dieses Riesenturnier mit einer riesigen Teilnehmerzahl. Der beißt sich durch, der will zurück. Der spürt vielleicht auch jetzt, wie gern er Profi auf dem PDC-Circuit war. Das realisierst du ja manchmal erst, wenn es dir weggenommen wird, ne? Wenn du es nicht mehr machen kannst.
Ich glaube, der spürt eher, wie wenig Bock er jetzt hätte, irgendwo eine Bewerbung zu schreiben und wieder irgendeinen Job anzutreten, wo er dann anstempeln, abstempeln muss und so weiter. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, gut.
Okay. Das waren dann die Belgium Darts Open 2022 und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die Stadt Erfurt. Ich war letzte Woche 3 Tage in Erfurt, habe gedreht, habe fürs ZDF gedreht, für ZDF Fernsehgarten und da habe ich in den 3 Tagen dort echt wohlgefühlt. Ich war zum ersten Mal da, ich wusste überhaupt nichts mit Erfurt anzufangen und war total überrascht, was für eine schöne Stadt das ist, hat ja so rund 200.000 Einwohner, eine Stadt, in der du zu Fuß irgendwie alles erledigen kannst, die viel Geschichte hat, die eine nette Altstadt hat. Es gibt diese Krämerbrücke. Das ist die längste Brücke Europas, in der es die durchgehend mit Häusern bebaut und besiedelt ist. Da leben die Menschen auch tatsächlich dort. Da leben die Künstler mit ihren verschiedenen Handwerken, haben unten dann ihren Laden oder ihre Werkstatt und oben wohnen die. Und das hat man gemerkt, weil wir da auch in einigen gedreht haben, dass das so eine tolle Gemeinschaft ist. Wir waren echt in den Abenden gut essen. Es ist einfach echt eine schöne Stadt. Da werde ich nochmal hinfahren. Ich fahre sogar nächste Woche nochmal hin, weil es dann einen Fernsehgarten geben wird am Freitag. Und da bin ich in der Show mit dabei. Und das war echt cool. Darum geht mal der Paulke der Woche an die Stadt Erfurt. Warst du schon mal in Erfurt?
Ich war schon in Thüringen, aber Erfurt, nein. Nein, aber ich habe jetzt mal 2 Jahre... wenn ich jetzt mal in diesen Teil von Deutschland gehe, 2 Jahre in Sachsen gelebt. Aber mit Thüringen habe ich jetzt nicht viel am Hut gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Aber ich schätze diese ostdeutsche Mentalität, finde ich gut. Die gefällt mir. Ich mag die Menschen dort. Die sind direkt, die sind komplett anders als so der westliche Teil, glaube ich, von Deutschland. Also ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Aber diese Schönheit der Städte, die ist mir auch aufgefallen dort. Liegt natürlich auch daran, dass nach der Wende extrem viel Geld da reingepumpt wurde, klar. Vor allem in alte Bauwerke, weil der Osten Deutschlands war ziemlich zerstört. Und die DDR hat da nicht viel getan, um das zu erhalten. Bestes Beispiel Frauenkirche, die wurde ja auch erst nach der Wende so richtig wieder aufgebaut. Und man hat viel erhalten, weil historische Gebäude. Und da ist die Zeit eben auch so 4, 5 Jahrzehnte stehen geblieben. Und das ist in der Zwischenzeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das merkt man dann auch heute noch, finde ich, dass es einfach anders ist. Und ich glaube, Thüringen hat schon einiges zu bieten. Und ich glaube auch, so langsam wird sich wirtschaftlich auch viel wieder darüber hin verlagern. Mhm. Weil sich dieser Westen ist so ein bisschen satt geworden und zu abgehoben, zu anspruchsvoll. Und dort sind die Leute doch noch ein bisschen anders.
Ja.
Ja.
Nee, war ich echt positiv überrascht, habe mich da einfach wohlgefühlt. Da gibt ja so Städte, da gehst du rein, denkst du, ach, echt cool hier und macht Spaß und laufe ich gern rum und unterhalte mich und setze mich hin und beobachte die Menschen und schaue mir die Häuser an, viel Fachwerk und ja, einfach ein paar historische Gebäude. Einfach war echt richtig schön.
Ist es so eine Großstadt mit Kleinstadt-Flair? Kann man das so beschreiben?
Ja,
eine große Stadt, so, wo immer noch so ein bisschen
so habe ich es empfunden.
Heimliches hat, ja.
Ja, absolut, absolut.
Ja, das ist bestimmt schön.
Wie gesagt, so 200.000 Einwohner, ne, klar, Großstadt.
Ja, das ist schon groß, ja.
Aber machst trotzdem irgendwie alles zu Fuß. Also wir haben auch, wo wir ja Kamerateams dabei hatten und alles, wir haben das Auto stehen lassen, haben es einfach gezogen und sind durch die Stadt marschiert, weil das andere keinen Sinn gemacht hätte.
Perfekt fürs Lastenrad, so eine Stadt.
Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, sind auch viele Radfahrer unterwegs. Also das ist ganz cool. Ja, dann sind wir doch wahrscheinlich schon, wenn du nicht noch irgendeinen anderen Gedanken hast, wir klappern so die Rubriken ab. Ich muss auch echt sagen, jetzt haben wir jetzt 10 vor 1. Also es ist heute echt auch ein langer Tag gewesen, weil ich auch schon um 8 Uhr los bin, weil ich heute Morgen noch beim Fußballspiel zugeguckt habe meiner Jungs. Ich bin irgendwie schon seit einigen Stunden auf dem Bein. Von daher, komm, geht's rein. Die ganze Wahrheit. Ihr wisst schon, was ich meine. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden.
Hauptsache keine Wortpaare
kleine
mehr.
Kleine Stories über große Helden. Hauptsache keine Wortpaare mehr. Da habe ich gar kein Feedback drauf bekommen übrigens. Hast du Feedback bekommen darauf?
Ja. Dass das viel Aufschluss gegeben hätte, so über mich. Einfach nur zwei Worte, aber ist ja auch normal, aber ist ja nicht schlimm. Also, ist ja alles hier künstlerische Freiheit.
Absolut, absolut.
Ja. Elmar, ich muss langsam eine Datei anlegen mit den Geschichten, die ich schon erzählt habe, weil ich fürchte, dass ich dann irgendwann in Folge 139 nochmal die gleiche Story raushaue, weil ich einfach vergessen habe, dass ich das schon in Folge 98 erzählt habe. Deswegen erinnere mich dran, dass ich das machen muss.
Wenn ich das nicht merke, dann merken es vielleicht viele andere auch nicht. Dann ist die Geschichte so gut, oder? Also wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte kenne ich, bin ich so ehrlich und grätsche einfach rein.
Gut. Deswegen habe ich heute eine Reservegeschichte.
Eine Reservegeschichte, okay.
Ja, dann fang mal an, komm.
Soll ich mal anfangen?
Ja. Ich lausche und trinke einen Schluck Bier.
Ja, trink mal einen Schluck Bier. Ich bin heute während der Übertragung drauf gekommen, weil mich einige per Instagram gefragt haben, was ist dieser Gilding eigentlich für ein Typ, so privat? Und ich hatte mit Andrew Gilding, das müsste 2015 in München gewesen sein, kann auch 2014 gewesen sein, ich denke 2015, hatte ich mit Andrew Gilding mal einen Moment, wo wir zusammen am Tisch saßen und kein anderer war da und wir so dabei waren, uns zu unterhalten. Und das war so eine Situation, wo das Gespräch nicht so richtig anlief. Kennst du das? Es gibt Gespräche mit Menschen, da kommst du irgendwie nicht so richtig zusammen. Es ist zu hölzern, es kriegt keine Wärme und es will einfach nicht ins Rollen kommen. Ja. Und das war genau so mit Andrew Gilding. Mit dem hatte ich echt Probleme, ein bisschen zu schnacken. Es war nur von einer Pause zur nächsten Pause. Und ich habe damals auch schon gedacht, ey, mein Gott, was ist das für ein Kerl? In was für einer Welt lebt der? Also das ist ja gar nicht schlimm. Man muss mit mir nicht ins Gespräch kommen. Ich bin ja auch in meiner Welt, ne? Das ist schon klar. Aber er ist auch wirklich in seiner Welt. Und so wie ihr den vielleicht zu Hause auch in den Interviews erlebt, also jetzt so geht mir das auch, ich bin gerade auch nach dieser Situation immer so gespannt, wie der auch dann die Interviews gibt und was er so erzählt, der erzählt ja sehr wenig, so war das auch bei mir. Ich bin an den überhaupt nicht rangekommen und auch wenn das jetzt keine tolle Geschichte ist, glaube ich, zeigt das schon, dass vielleicht das Bild, das man von ihm hat, so ist mir das zumindest gegangen, dass das auch tatsächlich so ist. Der Typ ist speziell, der ist sehr speziell. Und das ist keiner, der sich neben dich setzt und mit dem du einfach mal 10, 15 Minuten schnackst und viel lachst und ein guter Spruch. Und nee, so ist der nicht. Der ist anders. Und das finde ich wiederum auch cool, weil der sich selbst treu bleibt. Der verbiegt sich auch nicht, weil da irgendwie dieser deutsche Master of Ceremonies neben ihm steht. Nee, wenn es nichts zu reden gibt, gibt es nichts zu reden. Und so war das aber wirklich zwischen ihm und mir, ohne dass der mir unsympathisch ist. Und ich glaube auch, ich bin ihm nicht unsympathisch. Wir haben nur nicht zusammengepasst. Das war kein Match. Verstehst du?
Ja, ja, ich verstehe es, ja. Aber ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe auch so heute drüber nachgedacht. Ich hatte auch schon einen oder anderen kleinen Berührungspunkt mit ihm. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, mit wem ist denn der eigentlich auf der Pro-Tour immer am Tisch gesessen? Weil es gibt ja immer diese Grüppchen.
Ja.
Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, mit wem der da saß. Es ist mir nie aufgefallen, irgendwie, wer da am Tisch saß mit ihm. Ist mir einfach nicht eingefallen. Und ich glaube, die Biografie über ihn würde auch relativ kurz ausfallen.
Ja, und weißt du was? Der weiß auch nicht, mit wem er am Tisch saß.
Ich glaube so.
Das ist dem auch egal. Das ist dem wirklich egal.
Und das ist gut so. Und das ist gut so.
Und so spielt er auch Darts. Ja. Und so ist er auch mit sich. Und das ist völlig wurscht, was passiert und was der Gegner macht und wie gut der spielt. Der geht hin, der geht nach rechts, der biegt ab nach links, der stellt sich hin, der dreht den Oberkörper und wirft. Und wirft gut. Und wirft echt gut.
Macht es gut, wirft echt gut, ja. Also das ist einer, den muss man auf jeden Fall beobachten, spielerisch zumindest. Also ich glaube, der spielt sich so langsam in so einen kleinen Rausch rein, was diese Turniere angeht. Und er hat jetzt auch ein gewisses Standing. Und ich glaube auch, dass der überhaupt nicht so übers Match nachdenkt oder was da rundherum passiert. Der hat wirklich immer nur diese drei Darts im Kopf, die er jetzt gleich wirft. Das ist alles, was er in dem Moment denkt. Und ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise.
Das ist auch eine große Fähigkeit, übrigens, weißt du das?
Ja.
Das musst du erstmal hinkriegen. Auch. Das musst du erstmal hinbekommen. Ja. Das ist für den Sport natürlich sensationell, weil du dann genau in dem Moment da bist, weil du diesen Moment, das Jetzt lebst. Du bist im Jetzt. Du bist genau da, wo es drauf ankommt. Ne? Und das ist ja die große Schwierigkeit, das zu schaffen, ohne dass Gedanken hinsichtlich der Zukunft oder was war, ist passiert, was hatte ich für einen Scheißmoment gerade. Das ist alles weg bei dem. Der steht da und ist genau in dem Moment.
Die einzige Befürchtung, die ich habe, sollte er mal wirklich irgendwie so einen Durchbruch schaffen. Wirklich mal ein Major-Finale oder, nee, jetzt mal im Ernst, diese Internetwelt, diese Social Media, ich hoffe, dass ihn das auch überhaupt nicht interessiert, weil die können gemein sein. Gerade zu so Menschen, die so sind wie Andrew Gilding, sei es jetzt physisch oder psychisch, wie auch immer, die können wirklich fies sein und die können beleidigend sein. Und ich habe heute wieder einen Text zugeschickt bekommen von jemandem, der hat Kritik geäußert. Ist ja jetzt auch egal, worum es da ging. Es ging immer nur um die Wortwahl, weißt du, ich meine. Da lese ich Sachen wie Müll und Fresse halten und Gesabbel, bla bla bla. Weißt du, du kannst alles äußern, was du willst. Was du wirklich, also es gibt diese Meinungsfreiheit. Aber achte immer bitte auf den Ton. Und da habe ich eben ein bisschen die Bedenken, dass ein Typ wie Andrew Gilding da einiges abkriegen wird in Social Media eventuell, weil er eben so ist, wie er ist. Mhm. Daran kann er ja nichts ändern. Weder, was ich meine. Und aber ich
kann habe, schon, aber er will daran auch nichts ändern.
Ja, aber ich habe auch die große Hoffnung und ich glaube auch fest daran, dass ihn auch überhaupt nicht interessiert, was auf Twitter, Instagram oder Facebook abgeht. Das ist überhaupt nicht seine Welt.
Das würde mich auch sehr wundern, wenn sein Twitter-Account pflegt und aus seinem Leben berichtet.
Andrew Gilding
ist echt, ja, was für ein Typ, aber. Das ist auch so ein Typ, den kann es nur im Darts geben, so ungefähr. Ne? Das ist also irre. Irre, dass der sich da so reinspielt. Und ich habe noch vor dem Finale gedacht, dass der auch so frisch aussah. Er hatte ja mal irgendwann in einem Interview gesagt, er wäre jetzt 51, das wären lange Tage. Mal gucken, so, ob er müde wird. Ich habe ihn dann als müde empfunden, als das Finale lief. Ich hatte das Gefühl, der war platt.
Ja, ja. Der hat das erste Spiel heute in der Mittagssession gehabt. Das heißt, der war 13 Uhr.
Stimmt.
Gegen Sonnefeld. Der wird so zwischen 10 und 11 in der Halle gewesen sein. Das war ein langer Tag für ihn.
Ja, absolut.
Und das kann mir keiner erzählen, dass das ist egal, wer du bist, aber das geht nicht spurlos an dir vorbei. Deswegen glaube ich, er war richtig müde.
Ja.
Ja, so wie wir zwei.
Und was auch noch lustig war, als er auf sein Shirt angesprochen wurde, dann sagt er, ja, darüber reden so viele, aber er hätte noch mehr Shirts. Also und die würden jetzt auch noch hergestellt werden. Es gibt also nicht nur die zwei, die er trägt, sondern es gibt offenbar vielleicht sogar drei oder vier. Also das ist echt schön. Oh Mann.
Okay. Ja. So, dann glaube ich, bin ich dran. Huh?
Ja, los.
Wie gesagt, also entweder habe ich es hier schon mal erzählt oder bei der Übertragung oder so, aber die Geschichte ist eigentlich trotzdem gut, finde ich, weil ich wieder das Opfer bin dieser Geschichte. Tourcard 2018 bekommen, mit Gaga zum ersten Mal nach England geflogen und bevor es losgeht, gibt es diese große Versammlung mit allen Tourcard-Holdern und oft ist auch Barry Hearn wohl dabei und dann wird erstmal werden allen die Deleviten gelesen, wie es so abgeht. Gerade die Neulinge müssen da ganz genau zuhören und ich und Gaga sitzen da und hören nur Strafe hierfür, Strafe dafür und hier, das dürft ihr nicht machen und das dürft ihr nicht machen und wenn ihr das macht, da gibt es eine richtige Strafe. Also es wurde wirklich so richtig, das war richtig disziplinarisch so, also wirklich harte Ansagen, weil es eben in der Vergangenheit öfters mal Dinge gab, die vorgefallen sind, die man nicht mehr haben will. Und ich und Gaga sitzen da beim Turnier und denken und amüsieren uns so ein bisschen drüber, für was es alles eine Strafe gibt. Und das ist ja ganz schön hart. Und ich schlage so vor, komm, Gaga, wir machen das jetzt so. Der die erste Strafe kriegt, der zahlt dem anderen einfach 100 Euro. So eine Extrawette. Erstes Wochenende, erster Tag, erstes Spiel oder erste Berührung mit der PDC Pro Tour. Ich gehe ins Turnier, ich glaube, das erste Spiel habe ich noch gewonnen gegen Darren Webster und dann spiele ich gegen Willie O'Connor. und führe schon 4-1. Und plötzlich dreht sich Willie O'Connor zu mir um und sagt, ich soll aufhören, mit den Darts zu klappern. Und ich, was? Was für Darts klappern? Und ich hätte wohl irgendwie mit den Darts geklappert, aber nicht hinter ihm, sondern während ich zurücklaufe vom Oki. Das hat er so dem Bordschiedsrichter da erzählt. Und ich natürlich in meinem kroatischen Stolz total geschockt und will da auch lautstark protestieren und denke mir so, dem sage ich es jetzt auch, weißt du, ich meine. 10 Sekunden später stehen 3 Securities um uns rum und wollen die Situation beruhigen, weil die natürlich denken, wir diskutieren da was weiß ich was aus. Also es hat wirklich so leicht eskaliert. Und dann gucke ich rüber an den Tisch, Gaga sitzt da, schaut zu mir rüber, sieht mich, sieht die 3 Securities, schüttelt mit dem Kopf und denkt wahrscheinlich, Mann, was ein Idiot, wir haben gerade gewettet um 100 Euro, wer die erste Strafe kriegt. Das ist keine halbe Stunde her und schon hängt er da mit den Securities und diskutiert. Ja, das war ja mal einfach.
Sehr gut.
Und was mich bis heute am meisten ankotzt, das hat er absichtlich gemacht, der O'Connor. Ich schwör's dir, das hat er einfach absichtlich gemacht. Es lief nicht und irgendwas hat er sich, weißt du, ich meine, ich laufe zurück und hätte mit den Darts geklappert. Ja, sorry, ich muss ja die Darts irgendwie transportieren in der Hand. Dann klappern sie halt mal vielleicht kurz und verliere das blöde Match tatsächlich dann noch 6-5.
Das hat auch noch Erfolg, weil du, alter Rookie, nicht cool genug bist und sagst, ey, ist doch nicht mein Problem.
Der hat in dem Moment gewusst, wo ich drauf reagiert habe.
Ja, klar.
Hat er alles gewusst, hat funktioniert, gemacht. Alles gut, ich brauche hier gar nicht weiterreden. Aber ich fand halt diesen Blick von Gaga damals so Weltklasse und denke, ja klar, der denkt jetzt, keine Ahnung, nächste Woche kommt in die Strafe reingeflattert, die haben uns gerade noch erzählt, dass wir uns benehmen sollen und ich neu auf der Tour, weißt, ein Niemand, ein Nobody provoziert schon 3 Securities an diesem Board.
Das ist lustig, das ist echt lustig, das ist gut. Aber sag mal, diese Treffen, wo alle Tourcard-Holder dann zusammenkommen und wo es diese Ansagen gibt, die finde ich schon ganz spannend. Da habe ich auch immer wieder bezüglich der Recherche für meine Bücher mit Keith Deller drüber gesprochen, der ja auch damals so erzählte, wie Barry Hearn, als er sich noch nicht sicher war, glaube ich, dass er auch bei den Spielern so etabliert war, wie er denen zeigen wollte, Jungs, ich mache aus eurem Sport eine ganz große Nummer und ihr werdet durch mich ganz viel Geld verdienen. Und dieser Satz, ich mache aus euch Millionäre, da haben die halt damals gesessen und haben gedacht, ey, der hat sie nicht mehr alle, das schafft er niemals. Und dann plötzlich wurden die ersten Millionäre gemacht, unter anderem mit Phil Taylor. Und das ist alles so auf diesen Treffen passiert. Das ist schon, finde ich, eine ganz spannende Konstellation. Ne? Aber klar, da gibt es auch Ansagen, wie man sich zu verhalten hat und was nicht geht und wie man sich in der Außendarstellung zu verhalten hat. Logisch, ist ja wichtig.
Ja, entspannt. Das war's also. Aber da muss ich jetzt gleich nochmal was erzählen. Wenn du Phil Taylor und Millionäre sagst, ich habe was Gutes, ich habe was echt Gutes.
Dann los.
ich habe ja, dieser Kontakt mit Philipp Wolf ist ja jetzt, ich bin ja immer gespannt, diese Statistiken finde ich ja teilweise cool und ich habe ihn einfach angeschrieben, Philipp Wolf, auf Instagram findet ihr den, mit PH, einem L und 2 P. Ja. Ich habe ihn gefragt, weil es mich interessiert hat, weil Taylor war ja immer so vom Geld getrieben. Und er soll doch mal gucken, was hätte denn Taylor an Preisgeldern verdient, wenn alle Majors, die er da gespielt hat, nach heutigem Standard ausbezahlt worden wären. Weil, weißt du, ich meine, das ist ja so eine Summe, wo du denkst, die ist bestimmt ganz schön hoch, weißt du, ich meine, weil Taylor immer scharf auf diese Kohle gewesen, damit er ein schönes Leben haben kann. Und 5 Millionen wären es ohne. Also wären die Majors gewesen, also so wie es ist, hat er 5 Millionen bei Majors verdient und hätte tatsächlich knapp 19 Millionen gehabt, wenn es nach heutigem Standard gewesen wäre. Überleg mal, fast das Vierfache.
Okay.
Heftig, oder?
Ich gucke jetzt gerade.
Also nur Majors, rein. Nur Majors.
Ach so, nur Majors, weil der hat ein Gesamtpreisgeld von 7,48 Millionen Pfund eingespielt.
Ja. Also es war nur UK Open, WM, World Matchplay und diese World Grand Prix und so weiter. Das ist ja so das Hauptding. Da kamen ja noch zahlreiche andere Turniere. Ich weiß nicht, World Cup war, glaube ich, auch noch dabei, aber ansonsten nicht viel. Also auch keine Players Championships, von denen hat er ja auch, keine Ahnung, Hunderte gewonnen vielleicht oder wie auch immer. Aber es hat mich ganz schön geschockt und ich denke dann drüber nach, wenn Phil Taylor diese Summe sieht, dann denkt er sich auch, das gibt's doch nicht. Das hätte ich alles haben können.
Das hat doch mal Kevin Painter oder irgendein Journalist hat das ausgerechnet. Wenn Kevin Painter all die Matches gegen Phil Taylor gewonnen hätte, wie viel mehr Preisgeld er auf dem Konto hätte, das war auch ein Millionenbetrag. Taylor hat ihm letztlich 1 Million geklaut. Nein, ich fand es jetzt ganz interessant.
Zu Hause liest das.
Ja. Painter, der auch, der folgst du dem auf Twitter? Du bist ja nicht mehr bei Twitter, ne?
Ich hab gar kein Twitter, ja.
Der hat jetzt auch letztens, der postet auch Sachen wie, ist das Fahrrad seines, keine Ahnung was, seines Nachbarjungens geklaut worden. Da postet der auch aus, wenn ihr das Rad irgendwo seht, bitte gebt mir Bescheid. So der ist da echt aktiv. Ich fand es aber ganz interessant, dass Darts Orakel jetzt mal einen Vergleich angestellt hat. Hast du diese Grafik gesehen? Topzeit Phil Taylor im Vergleich zur Topzeit von Michael van Gerwen?
Averages oder?
Diese
oder?
Statistiken, Averages, ja, genau. So, genau ja, Matchstatistiken, Doppelquote und so, weiter, ja, und so okay. ein Kram, genau.
Ja.
Und da ging es, glaube ich, jetzt, ich müsste irgendwie mal aufrufen, weil sonst ist das
so ein halbgares Wissen,
aber ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Ich müsste da, glaube ich, auf Twitter mal gehen. Ansonsten müsste das.
Aber sag mal nur, gravierend und. Also, warte mal, lass mich raten.
Ja.
Ich glaube, dass Michael van Gerwen zu den Topzeiten im Gegensatz zu Phil Taylors Topzeiten circa 10% besser war. So könnte ich es mir vorstellen. So 7-10%.
Nee, und dem mein ist nicht Eindruck. So. Weißt du, wo der besser war? Wenn es in den Decider ging.
Mhm.
Van Gerwen spielt deutlich höhere Averages, wenn es in den Decider ging. Dann ist er immer noch mal so bei 106 oder 105 und das hat Taylor irgendwie nicht gemacht. Ich glaube auch, weil Van Gerwen mehr Decider gespielt hat. Also ja. Der hatte ja eine umkämpftere Position als Taylor, der viel dominanter war, der viel seltener in diese Situation ja. kam, wo er das dann machen musste. Und da ist Van Gerwen besser als er gewesen, ja.
Ja, ja, Taylor hat ja zahlreiche WM-Finals als Whitewash gespielt, also in ja, den genau. Sets.
Das aber man hat irgendwie rausgepickt, man ja. hat irgendwie so 2 Jahre rausgepickt. Die besten beiden Jahre von Taylor und die besten beiden Jahre von Van Gerwen und hat das dann verglichen, so mit der Überschrift. Es ist ja immer nur die Frage, wer ist besser von den beiden, ne? Wenn das so die erfolgreichsten sind, die dieser Sport hervorgebracht hat, wer ist eigentlich der Bessere? Und das war so der Aufhänger, sich damit mal zu beschäftigen und diese Statistik mal herzustellen.
Naja, ist interessant. Wie gesagt,
ja.
ich habe ja gesagt, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel mit den Statistiken und Zahlen. Es erschlägt mich, aber manche Sachen interessieren mich doch tatsächlich. Was so, genauso habe ich jetzt auch mit Philipp Wolf drüber geredet, dass mir manche Paarungen auf der Pro-Tour und auf der Euro-Tour echt öfter vorkommen als andere. Es gibt Spiele, die sind einfach viel, viel öfter auf dem Turnierplan als andere.
Ja.
Und so richtig, wie die Auslosung läuft, weiß ich ja nicht. Mir ist schon klar, Setzliste und so weiter hat ja auch noch was damit zu tun. Aber gerade wenn zwei Ungesetzte gegeneinander spielen, dann fällt mir immer wieder auf, dass es immer wieder die gleichen Paarungen gibt.
Okay.
Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt oder ob er das rausfindet, ob es irgendwie so prägnante Dinger gibt, wo man sagt, hey, warte mal, keine Ahnung, was weiß ich.
Ja, aber es wird doch gelost.
Das ist ja das. Es wird ja wahrscheinlich gelost, aber wie wird es gelost? Wird es von Hand gelost? Wird es mit Computern gelost? Gibt es da ein Programm? Gibt es da irgendwas Automatisches? Weißt du, ich meine, das weiß ja, okay. ja keiner.
Ja.
Außer bei den Majors bist du ja bei der Auslosung nie dabei. Das ist ja immer im stillen Kämmerlein.
Ja, stimmt.
Deswegen würde mich das einfach mal interessieren, ob es da irgendwelche Konstellationen gibt, die extrem oft aufeinandertreffen.
Ja. So, ich habe die Grafik gefunden.
Ja.
Da geht's um die Jahre 2015 bis 2017 bei Van Gerwen und 2009 bis 2011 bei Phil Taylor und es geht nur um die TV-Events. Haben beide ein Average von 103,46 insgesamt. Und jetzt bräuchte ich meine Brille, um das hier genau zu sehen. Aber wenn wir dann nochmal dann bei diesen Deciding Legs sind, dann ist es tatsächlich so, dass Taylor so bei 98 ist und Van Gerwen ist dann so bei 105, 106. Das ist ja schon, finde ich, ein krasser Unterschied, ne?
Ja.
Und ansonsten, was so Doppelquoten betrifft, ist das alles sehr ähnlich. So Mitte 40 und auch wenn es um diese zwei Dart-Finishes geht und all so ein Kram, das sind die sehr auf Augenhöhe gewesen.
Ja. Wobei man auch sagen muss, Van Gerwen hat ja diese Pro-Tour auch extrem dominiert. Taylor auch, ich weiß, aber ja. auch von den Zahlen her hat er sehr, da gab es Matches mit 2 9-Dartern in einem Spiel und so weiter. Also da waren schon krasse Sachen dabei, diese geilen Partien gegen Michael Smith teilweise, wo sie sich nur noch die Dinge um die Ohren gehauen haben. Das fällt mir so ein auf Anhieb, aber wie gesagt, schick's mir nachher mal durch, oder den Link oder so, ich guck's mir an. Ist es auf Twitter?
Auf Twitter, findest du bei der PDC, musst du halt jetzt ein bisschen runter scrollen, weil ja die ganzen Ergebnisse hier vom Wochenende drin sind. Das ist also vor dem Wochenende.
Meinen Fake-Account wieder aktivieren hier, damit ihr da wieder ein bisschen stalken kann.
Ja, genau.
Gut.
Was steht denn bei dir die Woche an?
Ich werde diese Woche viel mit meinen Kindern verbringen, weil ich jetzt natürlich übernächste Woche oder nächste Woche dann wieder beim World Grand Prix bin, ein paar Tage weg bin. Wir werden ein paar Touren machen und haben schon einige Touren gemacht. Mir fällt extrem auf, bei uns im Schwarzwald, gerade in Murgtal, wo ich also in der Nähe leben wir, die Leute lagern sich Brennholz ein. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, seit ich dort lebe. Das ist Wahnsinn. Das sind Tonnen, das sind Berge. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der halbe Schwarzwald muss abgeholzt sein, wenn ich das sehe. Und dann denke ich drüber nach, wie Winfried Kretschmann und Robert Habeck da durchfahren und denken, und gerade Winfried Kretschmann und denkt, sag mal, da muss es doch eine Steuer drauf geben, wenn die so viel Holz verbrennt. Kommt demnächst 100%.
Ich habe jetzt übrigens meine Stromrechnung bekommen für das nächste Jahr. Die hat sich verfünffacht.
Sauber.
Sauber. Finde ich gar nicht so sauber.
Ich sage jetzt sauber ironisch. Ja. Ich finde, das wird dramatisch. Es wird dramatisch. Und ich habe auch diesen Stresstest gelesen, der da veröffentlicht wurde für den Winter. Also es ist wirklich wahrscheinlich, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass es hin und wieder Blackouts geben wird. Was strommäßig angeht. Ist jetzt natürlich nicht schlimm, wenn du zu Hause bist und mal 4 Stunden eine Kerze anzünden musst oder der Kühlschrank halt eben 4 Stunden, dann machst du halt dein Tiefkühlzeug raus, wenn es Minusgrade hat. Aber immer dran denken, wir sind eine große Industrienation. Da sind Krankenhäuser, Feuerwehr, Aufzüge, Menschen mit körperlichen Behinderungen und so weiter. Das macht mir wirklich Sorgen.
Ist das denn wirklich so? Also es gibt ja die einen, die das behaupten, dass das passieren wird, und die anderen, die sagen...
Nee, das ist jetzt so, es gab diesen Stresstest und es gibt eben, kommt immer darauf an, welcher Landesteil. Der Norden ist eher risikobehaftet als der Süden jetzt zum Beispiel. Weiß auch nicht, woran das liegt, aber es könnte eben sein, vor allem auch dadurch, dass... weniger mit Gas geheizt werden wird im Winter, werden die Leute natürlich umsteigen und sagen, ich beheize meine Buden mit Strom. Ob es jetzt irgendwie so ein Radiator ist oder sonst irgendwie, ist die Frage. Aber es gibt Szenarien, die relativ wahrscheinlich klingen. Und also natürlich wird das nicht so hart ausgedrückt, aber wenn man dann so ein bisschen sich reinliest, dann kann das passieren. Und ich frage mich dann immer, wie zum Teufel passiert sowas innerhalb von, keine Ahnung, einem Jahr, dass hier irgendwie so vom Gefühl her alles den Bach runter, es geht nicht den Bach runter, ich weiß, aber wie gesagt, die Preise machen mir eben auch Sorgen. Und wenn man sich's leisten kann, okay, gut, dann ist es eben eine Extraausgabe. Aber wenn man sich's nicht leisten kann, diese Menschen, weiß ich nicht, wie die das packen, aber irgendwie muss es ja immer weitergehen.
Ja.
Verfünffacht, echt bei dir?
Verfünffacht, ja.
Nicht schlecht.
Also ich habe
meine gar nicht. Ich öffne meine gar nicht.
Ich habe eine Stromheizung und bin bei zwei unterschiedlichen Anbietern, auch gerade jetzt bei dem für die Stromheizung. Und da ist es tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, von so circa 50 Euro im Monat geht es auf 240 hoch.
Ja.
Das ist schon nicht schlecht, ne?
Das ist nicht schlecht. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest vorher 150 gehabt und das verfünffacht sich. Dann bist du bei 750.
Ja, klar.
Weißt du, ich meine? Also ich rechne auch damit, dass ich einen vierstelligen Betrag in Zukunft bezahlen werde, um Gas und Strom abzudecken. Aber so ist es halt, ja.
Um ein etwas schöneres Thema zum Abschluss zu haben, bevor wir dann beide ins Bett springen.
Gerne.
Ich spiele gerade relativ viel Darts. Mhm. Und es ist geil, ich spiele ja auch Golf, nicht so viel, aber hin und wieder auch spiele ich ja Golf auch, ne? Und hatte jetzt im Sommer so einen neuen Trainer, habe einen ganz coolen Engländer kennengelernt, der auch einen Sohn hat, der im Profibereich unterwegs ist, der sich ganz gut auskennt. Und der hat mit mir 1-2 Stunden da am Platz gestanden, hat mir ein paar Tipps gegeben. Und der hat mir den Tipp gegeben, dass ich einen schnelleren Rhythmus haben soll, weil das einfach natürlicher ist. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das am Dartboard auch teilweise mache, dass ich zu lange brauche, dass die Bewegung gar nicht natürlich ist. Und habe jetzt versucht, dass ich einfach eine etwas schnellere Ausholbewegung habe und dann den Arm ein bisschen ruhiger durchschwingen kann. Und das funktioniert ziemlich gut. Und ich spiele wieder cool Darts. Ich hab wieder Bock auf Darts. Das wollte ich nur mal sagen. Ich habe auch heute irgendwie 440er Aufnahmen gespielt in einer relativ kurzen Zeit. Ihr wisst ja, ich habe es nicht wirklich drauf, aber mir macht es halt dennoch Spaß und ich stehe da am Board. Und das ist gut, ja.
Wir zwei werden definitiv noch ein Doppelturnier zusammenspielen. So richtig hardcore. Back to the roots in der Kneipe mit allem, was dazugehört. Und irgendwo in Bayern oder in München, keine Ahnung. Und dann.
Das ist cool. Das machen wir.
Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch.
Und vielleicht melden wir uns auch mit einem anderen Namen an, weißt du, dass man gar nicht weiß. Und dann kommen wir dahin und dann sind wir da. Und dann gewinnen wir es einfach. Für mich zählt nur der Sieg. Du weißt das, ne?
Ja, du bist ein Gewinner. Das merke ich jeden Tag, wenn ich
hier. Jedes Mal. Kaputt. Nur nicht, wenn ich am Dartboard stehe. Da bin ich nicht
offen. Bring ich dir alles bei. Ich bin in der Lage, Menschen zu besseren Dartspielern zu machen. Das weiß ich.
Okay.
Das weiß ich. Ich muss es ihnen nur richtig erklären.
Ja. Und ich spiele übrigens zurzeit, ich benutze nicht die meine Darts, ne, sondern ich benutze gerade Barrels. Das darf ich 180 gar nicht sagen. Ich spiele die Peter Wright Darts gerade. Damit komme ich besser zurecht.
Warte mal, was ist denn das für eine Aussage? Ich spiele die Peter Wright Darts gerade. Ja, welche du, denn? Welche? Ja, sorry, aber das ist eine Range, die ist ja.
Die klassischen halt.
Die klassischen und goldenen.
Und zwar die, mit denen er die erste WM gewonnen hat.
Das waren doch die goldenen.
Nein, das waren die bei der zweiten, beim zweiten WM-Sieg.
Hä? Jetzt bin ich aber komplett
durcheinander. Die bei dem ersten WM-Sieg sind doch die, dass er die Darts bekommt von Red Dragon und dass er dann sagt, irgendwie, okay, mit denen werde ich Weltmeister.
Ach, stimmt,
dann wird
stimmt. Falls wir es doch falsch haben, Elmar-Paulke auf Instagram _groß sagt sie. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier ganz schnell Feierabend, weil ich bin echt müde, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach platt und fertig. Ich habe morgen eine lange Heimfahrt vor mir und würde sagen, abonniert diesen Podcast auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr das hört. Bewertet ihn gut, teilt ihn mit euren Freunden. Ihr merkt ja, wir teilen auch viel eure Stories, die ihr da auf Instagram raushaut. Das machen wir gern. Und von meiner Seite aus, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, alle glücklich sind und ein bisschen mehr Liebe bräuchte die Welt. Viel mehr Liebe.
Empfindest du das im Alltag so?
Ja. Ja? Es wird immer aggressiver. Ich habe dir ja vorher gesagt, Nachrichten, Kommentare, dieses Social Media. Ich habe manchmal Bock, diese Leute hier oder woanders, keine Ahnung, richtig an den Pranger zu stellen und das mal zu zeigen. Also es geht ja gar nicht um mich, es geht auch teilweise um andere, wo ich dann sage, ey, seid ihr da alle noch ganz dicht? Und dann denke ich mir, nö, dann haben sie ja das erreicht, was sie wollten. Andere Menschen ärgern.
Aufmerksamkeit.
Deswegen, positiv bleiben. Das Glas ist halb voll.
Sowieso.
Ja.
Siehst du, ich war so kaputt, als wir mit dem Podcast begonnen haben. Ich bin inzwischen echt entspannt. Ich könnte noch ein bisschen quatschen, aber gut, wenn du keine Lust mehr hast.
Lust habe ich schon, aber wie gesagt, ich bin echt platt. Ich freue mich total morgen auf zu Hause, auf meine Kinder. Mein Sohn fragt schon seit 2 Tagen, wo ich bin. Mama sagt ihm erst bei der Arbeit und dann haben wir heute gefacetimed und dann habe ich ihm gesagt, ich schicke ihm ein Foto von der Arbeit und habe ihm dann ein Foto gemacht aus dieser kleinen Combox, wo ich da seit 3 Tagen sitze und denk so, ich habe echt Lust, ihn jetzt zu sehen, in den Arm zu nehmen. Das ist so meine positive Energie und der hat mich heute auch wirklich durch dieses Finale getragen, der Gedanke an ihn, dass ich ihn morgen wieder sehe, weil das hat mich fertig gemacht, dieses langsame Tempo von Gilding. Ich mag den Typ, aber jeden Tag kann ich dir nicht als Experte begleiten. Sorry.
In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, das war's mit Folge 118 von Game On, dem DAZN Podcast. Wie findest du eigentlich die Idee dieser Sex-Podcast, den ich anfangs da hatte? Spitz wie ein Pfeil, stumpf wie ein Board.
Das meiste, ich glaube sogar das meiste Geld oder mit am meisten Geld im Internet wird da mit diesem Thema gemacht. Sex sells.
Ist das so?
Umsonst. Ja, es ist so, ja. Aber ich glaube, wir zwei sind da irgendwie raus.
Das könnte sein. Und ich will da auch gar nicht rein. Also, habt eine gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das wird jetzt eine Woche sein, Robby, jetzt nicht, dass ich Quatsch erzähle, in der es kein Turnier gibt. Wir haben dann den World Grand Prix vor uns, oder wird es die Pro Tour geben im Vorfeld des World Grand Prix? So war es doch immer, zwei Pro Tour Turniere? Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Jetzt muss er nochmal reinschauen.
Nee, ist ja nicht mehr in Dublin, ist ja jetzt in
Leicester.
In Leicester, genau. Ja. Deswegen wird es diese Pro Tour in Dublin nicht geben. Es wird kein Turnier geben. Deswegen, ja, schauen wir mal, wann wir es aufnehmen. Vielleicht schafft man sogar den ersten Abend vom World Grand Prix.
Montagabend dann.
Wenn's ja, ganz genau. Spät. Aber da müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden, bis der Podcast kommt. Aber.
Ah ja, gut. Das wird alles klappen. Jetzt erstmal habt ihr für die Woche genug Stoff und seid versorgt und lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, bleibt positiv, so wie Robby das schon gesagt hat. Und dann hören wir uns ganz bald, spätestens zum World Grand Prix. Ciao.
Ja, ciao und ich grüße die Mann. Bye, bye.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.